Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mari Uncut, dein Podcast für Wachstum und Freiheit in Familie, Business und Spiritualität. Und heute haben wir wieder ein ganz besonderes Format. Ich darf nämlich einen Gast begrüßen. Heute ist das Format Stories Uncut. Und ich habe nicht nur einen hervorragenden Trainer, der seit über 20 Jahren mittlerweile tausende Menschen inspiriert und ja, ihnen geholfen hat, durch einen Transformationsprozess zu gehen, sondern auch einer meiner engsten Freunde, darf ich sagen, Menschen, die mir am nächsten stehen, neben meiner Familie. Und tatsächlich sage ich jetzt als allererstes mal herzlich willkommen, Christian Gärtner.
Ich freue mich sehr.
Voll schön.
Hallo, hallo.
Voll schön, dass du da bist. Und tatsächlich soll es heute weniger um deine Arbeit gehen, die sensationell ist und Menschen mehr zu sich selbst bringt, sondern vielmehr um den Menschen hinter dem spirituellen Lehrer, Trainer, Coach, Speaker, was du alles noch
ja,
so machst.
Da liegen ja auch schon 4 Seiten Skript mit Fragen vorbereitet.
Ja.
Ich bin so nervös.
Das Schönste ist, ich habe zu Christian vorhin gesagt, bereite dich einfach darauf vor, du selbst zu sein.
Ich sage jetzt mal so, obwohl dieses Wort da drin ist, eigentlich kann ich das ja.
Ich weiß.
Und gleichzeitig ist da immer so ein, weißt du, dieses sich zu öffnen, sich zu zeigen. Das sieht ja auch alles immer so schön aus in den Videos und in den Trainings und so weiter. Ich mache das jetzt schon so lange. Das ist immer wieder ein Prozess.
Ja.
Ist immer wieder in dem Moment, wo du rausgehst, dich zeigst, machst du dieses Herz auf und zeigst diese Verletzbarkeit. Und Verletzbarkeit kannst du lernen, aber du kannst nicht lernen, dass es dennoch eine Überwindung ist. Du gewöhnst dich vielleicht irgendwann dran, aber dieser, was kommt da?
Ja. Das verstehe ich sehr gut.
Ja, glaube ich dir.
Das Witzige ist, auch Christian und ich sind uns in vielen Punkten sehr ähnlich.
Sehr ähnlich, ja.
Und mal gucken, wo die Reise heute hingeht. Du hast schon gesagt, ich habe hier ein 4-Seiten-Skript liegen, ist richtig?
Ja.
Ich habe mich richtig gut vorbereitet, weil ich...
Ich habe extra die Brille ausgezogen, damit ich das nicht lesen kann.
Ja, weil...
Aber dich sehe ich noch.
Das ist gut. Weil es mir tatsächlich total wichtig ist, dass Menschen dich als Mensch mal kennenlernen.
Mhm.
Und das führt mich direkt zu meiner ersten Frage.
Mhm.
Wenn du dich nicht als spiritueller Lehrer, Coach beschreiben dürftest, fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an.
Mhm.
Wer ist Christian?
Christian ist ein Mensch, der schon immer auf der Suche war, der auf der Suche ist und immer sein wird. Und dann kommt vielleicht so die Frage nach, wonach, weiß ich selber manchmal nicht. Einfach aus diesem Gefühl, immer wieder angetrieben zu werden, da ist noch mehr, da ist noch irgendwas mehr, da ist noch was anderes. Auch diese Fragen, warum bin ich wirklich hier? Was ist wirklich meine Aufgabe? Was ist meine Passion? Und so weiter. Das sind Dinge, die mich immer wieder antreiben. Ich würde sagen, Christian ist auch jemand, der sehr viel Sehnsucht in sich hat. Spannenderweise neben dem ganzen Tun auch einfach mal nichts zu tun und einfach nur zu sein. Also, dass das genug ist, was ich tue. Ist schon immer ein Thema für mich.
Ja. Was würde Menschen, also was glaubst du, würde Menschen überraschen, wenn sie von dir wüssten?
Boah, ich glaube, vor allen Dingen das, was ich zu Anfang gesagt habe, dass das, was nach außen so leicht aussieht und was nach außen so manchmal locker wirkt oder mein Humor und all die ganzen Dinge, dass es in mir trotzdem ganz viele Momente gibt, die nicht so leicht und locker sind. Momente, wo ich zweifle, Momente, wo ich nicht weiß, Hilflosigkeit, Unsicherheit. Und gerade so der Kontakt mit Menschen ist auch ein spannender Punkt, weil wir uns da auch schon oft drüber unterhalten haben. Ich liebe die Arbeit mit Menschen. In der Mitte von Menschen zu sein, ist gar nicht mein Ding. So, also ich habe da immer so einen Fluchtreflex. Es gibt immer so eine Situation auf den Seminaren, mein Bruder macht es meistens, wo dann am Ende bedanke ich mich bei allen und so weiter. Und dann irgendwann klaut er sich das Mikro und bedankt sich bei mir. Und dann sagt er immer, Christian liebt Menschen, kommen immer alle so auf mich zugerannt. Und ich stehe da in der Mitte von 20 oder 150 Menschen und denke so, oh Gott, ich will hier einfach nur weg.
Ja.
So, ja, weil es dann so zu nah.
Ja.
Also ich denke, das würde einige überraschen, wenn sie das, oder würde einige überraschen, wenn sie das jetzt sagen.
Ja. So, wenn ihr jetzt auf dem Seminar mal seid, könnt ihr das jetzt beobachten?
Ja, genau. Ab jetzt alle so ganz close. Na, wie geht's dir denn heute so? Also, wenn du mich triggern möchtest in einem Thema, kommst du mir körperlich sehr nah. Das ist schön. Obwohl ich ein sehr touchy Typ bin. Ja? Ich mag das gerne so und auch im Kontakt zu sein. Aber Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Kontrolle zu tun. Gerne, wenn ich kontrollieren kann, wenn ich bestimmen kann, wie nah und so weiter. Wenn jemand so in mein Feld reinkommt, dann bin ich so, also das kostet mich schon Überwindung, dann durchzuatmen und das auszuhalten einfach auch.
Ja. Wo ist bei dir die Grenze zu Übergriffigkeit?
Boah, spannende Frage. Kommt, glaube ich, auf den Kontext drauf an. Übergriffigkeit ist für mich immer ein Moment, wo Menschen, es muss gar nicht körperlich sein, sondern wo Menschen mir sagen, was wohl anscheinend das Beste für mich ist.
Das lieben wir, ne?
Oh Gott, ich glaube, da würde ich am liebsten irgendwo hinrennen. Also, da bin ich auch sehr feinfühlig für und ich habe auch sämtliche Strategien da in mir und auch mit ganz vielen schon gesessen. Und woher kommt das? Auch so dieses, oft auch, also eine Reaktion ist so bockiges Kind. Andere Reaktion ist voller Gegenangriff. Oder ich glaube, da kommt auch manchmal so dieses her, wenn Menschen sagen, boah, der Christian ist so arrogant oder der Christian ist so ein bisschen distanziert. Das habe ich vor allen Dingen früher oft gehört, weil ich dann einfach keinen Bock mehr habe. Wenn du mir sagst, was gut für mich ist, das ist ganz schwer. Also mich auch zu überzeugen von etwas ist auch gar nicht so einfach. Ich muss da selbst drauf kommen und so.
Aber ich glaube, das macht dich natürlich jetzt immer trotzdem irgendwie bei deiner Arbeit auch gelandet, dich auch so besonders als Trainer und als Lehrer, dass du mit Menschen hilfst, ihre Wahrheit halt aus sich selber raus zu entdecken und ihnen nichts überzustülpen.
Ich mag nichts weniger, als dass wenn Menschen kommen und sagen so, das bist du oder das ist das Richtige für dich. Und manchmal kommen ja auch Menschen in die Arbeit oder in die Seminare oder in die Coachings und sagen so, ich habe hier das Problem, kannst du mir das lösen?
Ja.
Ich bin nicht dafür da, dir das zu lösen.
War
das bei dir auch so, oder was?
Ich erinnere mich an unsere Anfangszeit. Ich habe ja früher mal ein Coaching gemacht, als ich Christian kennengelernt habe.
Ja, damit hat alles angefangen.
Damit hat alles angefangen, habe ich ein Coaching bei Christian. Und ich wollte immer, dass der mir meine Fragen beantwortet. Und da hat er mir irgendeine scheiß Gegenfrage gestellt. Und ja, guck mal dahin, wie ist denn das? Und ich dachte immer so, kannst du nicht einfach die Frage beantworten aus deiner Erfahrung raus? Was ist denn los? Und am Anfang hat mich das total wahnsinnig gemacht. Und manchmal ist es auch heute noch so, ich sage, sag einfach, was du denkst.
Sache ist, ja.
Genau. Und ich meine, heute sprechen wir natürlich irgendwie auch anders und tauschen uns anders aus in unserer Erfahrung.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist, und ganz oft ist es natürlich in meiner Arbeit ein, will ich sagen, ja, doch schon ein Stilmittel oder eine Methodik oder einfach, ich weiß, dass ich einfach nicht die Frage beantworten darf in dem Moment, weil sonst geht der Raum zu einseitig zu. Weißt du, gerade wenn es um Wahrheit geht und wenn es darum geht, wer bist du wirklich, brauchst du selber einfach den Raum, um das zu erfahren. Das kann keiner für dich machen. Und ich glaube, was wir ganz oft in dieser Arbeit finden, ist, dass Menschen sagen, so, ich habe jetzt eine Methodik entwickelt, das ist das, was hilft hier an der Stelle. Ja. Ich weiß einen Scheiß über dich. Mhm. Das ist so meine Einstellung. Wenn Menschen zu mir kommen, ich helfe dir, einen Raum zu kreieren, in dem du dich selber entdeckst. Ich mache die Arbeit. Ich habe bestimmt auch eine gute Wahrnehmung bekommen in den letzten 20 Jahren. Aber ich weiß am Ende gar nichts über dich. Du weißt alles über dich. Und ich möchte dir einfach helfen, dass du das für dich entdeckst. Ja. Und das war für mich auf meiner Reise auch das, was mich weitergebracht hat.
Ja, da wollte ich gerade auch ein bisschen hin. So dieses, wann kam denn für dich der Punkt in deinem Leben? Also du hast dich ja schon ganz früh auf die Reise gemacht, der persönlichen Entwicklung und zu gucken, was ist da noch und so weiter. Wann hast du für dich quasi als Mensch, gar nicht unbedingt als Trainer, gemerkt, das muss irgendwie in eine andere Richtung gehen? Weil Mindset und so war es nicht. Balance war uns auch nicht.
Ja, so viel gemacht, ja.
Genau.
Ich weiß nicht genau, also ich glaube, dass dieses richtig gefunden zu haben, was mein Weg ist, also nicht nur mental an diese Fragen dran zu gehen oder nicht nur konzeptuell an Wege dran zu gehen. Und übrigens auch das Thema Spiritualität war für mich am Anfang auch wie ein so, jetzt hat das eine Konzept, ist nicht meins, jetzt gehe ich mal in das andere rein. Mhm. Ja, jetzt sitze ich mal wirklich jeden Morgen da eine Stunde und so weiter. Und ist alles auch wunderschön und alles gut. Der Knackpunkt war für mich, ist noch gar nicht so lange her, kann man sagen, so 4, 5 Jahre, da da sind die Komponenten alle zusammengekommen für mich. Also vor allen Dingen in dem Moment, das ist halt wirklich, deswegen ist das auch heute so oft in meiner Arbeit, dieser Kontakt zu meinem Körper, dieses Embodiment, dieses Verkörpern. Was bringt mir eine Erkenntnis, wenn ich sie nicht in meinem Körper spüre? Ja. Menschen wissen eigentlich schon alles. Ich wusste eigentlich schon immer alles in mir. Ich wusste, was der richtige Weg ist und so. Aber das in mir zu spüren und zu fühlen und zu gucken, was hält mich in meinem Körper fest, ja, und dann in so einen lebendigen Ausdruck zu gehen, mal wild zu sein, mal tief traurig zu sein, also mal diese ganzen Emotionen wirklich zuzulassen und zu spüren, das war für mich einer der heilsamsten Momente, das zum ersten Mal zu sehen. Und seitdem mache ich das halt einfach auch immer wieder.
Ja. Gab es in deinem Leben, also mit Sicherheit gab es da viele Momente, aber hast du so einen Moment, wo du das so richtig im Herzen gespürt hast? Also ich will nicht sagen, angekommen zu sein, weil ich glaube, das ist auch oft so diese Suche nach, ich muss endlich ankommen.
Ja.
Aber es gibt trotzdem, glaube ich, so ein Heimatsgefühl, wo du merkst, ich glaube, also da fühle ich mich bei mir.
Also es gab, glaube ich, sogar schon viele Momente, wo ich das hatte. Also angefangen in meiner Teenagerzeit, Kindheit. Ich habe mich sehr wohl gefühlt zu Hause bei meinen Eltern. Ich habe das große Glück einfach gehabt. Wenn du sagst, seelisch suchen wir uns die Wege aus. Okay, dann habe ich mir das in diesem Leben so ausgesucht. I don't know. Behütet aufzuwachsen. Und da gab es auch viele Themen. Ja, das durfte ich auch lernen. So, ja, bei mir war immer alles schick. Ich habe ja nichts. Mir geht's ja gut. So, ja, aber diese kleinen Momente, wo doch Dinge waren, das muss nur manchmal ein Satz sein oder wie auch immer. Aber da waren schon so Momente, da habe ich, zu Hause spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Meine Mama hat auch immer sehr dafür gesorgt, dass wir uns alle zu Hause wohlfühlen. Es ist immer schön. Auch heute, wenn ich nach Hause komme, ist einfach schön. Ja, ist auch so ein Ziel für mich und meine Familie und meine Kinder, dieses Zuhause auch zu haben, weil ich weiß, wie viel mir das gebracht hat. Und dann gab es natürlich viele Begegnungen, viele Momente mit meiner Frau, wo ich mich einfach schon früh zu Hause gefühlt habe oder schon gesagt habe, das ist mein Zuhause für mein Leben, heute noch. Das Krasseste, und deswegen kommen wir, glaube ich, auch immer wieder zu der Arbeit, sind diese Momente im Seminarraum, wo ich, egal, und ich habe in den letzten Jahren auch viele eigene Prozesse gehabt, diese Momente, egal was in meinem Leben ist, wenn ich mit Menschen in einem Raum bin und sie in ihrer Wahrheit oder auf diesem Weg halten kann und in diesem Ausdruck von Emotionen, dann denke ich so, okay, ich muss nichts mehr suchen, ich weiß, wofür ich hier bin. Und dieses Gefühl von Erfülltheit in diesem Moment, ich habe mal gesagt, du kannst mir alles nehmen in meinem Leben, aber die Arbeit kann mir keiner mehr nehmen, weil die Arbeit ist das, was ich bin. So, und das berührt mich auch tatsächlich sehr, deswegen,
ich erinnere mich auch an Gespräche, die wir relativ am Anfang auch hatten, wo es ganz viel darum ging, in dieser Persönlichkeitsbubble auch ein bisschen zu sein und auch zu gucken, okay, der ging broke, der hatte eine ganz schlimme Kindheit und wir hatten das ja alles nicht. Und wir dann viel assoziiert haben am Anfang zumindest so dieses, wahrscheinlich werde ich nie erfolgreich, weil ich hatte nicht so eine schlimme Vergangenheit. Ne? Also dieses so, du musst erst was Schlimmes erlebt haben. Und du hast gerade einen ganz wertvollen Satz gesagt, weil wir haben ja, egal wie behütet wir aufwachsen, irgendwie trotzdem Momente als Kinder, als Jugendliche gehabt, wo wir mal das Gefühl hatten, nicht dazu zu gehören und so weiter. Ne? Und das einfach anzugucken.
Ja.
Genau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich damit hin wollte.
Ja, ich habe oft die Momente gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu. Und spannenderweise hatte ich auch die Momente, ich will nicht dazugehören.
Ja.
Das war so, kennen vielleicht auch viele, so das Gefühl, ich bin anders. Ich kann nicht anknüpfen. Ich hatte auch viele Momente. Also meine tiefsten Themen habe ich in meiner Erforschungsarbeit oder in Auseinandersetzung mit mir selbst tatsächlich eher in meinem ganzen Teenager-Zeitraum gefunden als davor. Das ist gar nicht so oft so. Also die meisten haben eigentlich eher so in den ersten 6, 7, 8 Jahren die sehr prägenden Lebensthemen. Bei mir ist es, glaube ich, eher so im Alter zwischen 10 und 16, sag ich mal. Das ist so die prägendste Zeit für mich. Und so oft in Momenten gewesen, wo gerade so die Entwicklung zum Mann eine sehr prägsame Zeit, die mir sehr lange nachgehangen hat, also bis jüngst immer noch. Ich wollte vor allen Dingen nicht zu den Männern dazugehören oder zu den Jungen, die waren mir zu blöd. Dann fingen die an, Bier zu trinken und in der Ecke zu stehen und zu rauchen und sich über XY und ich, das war mir alles zu flach, zu blöd. Ich habe damals schon sehr schnell eher einen Kontakt zu Mädchen und zu Frauen entwickelt, weil war einfach so die Verbindung und die Tiefe und so.
Ja.
Das hat mich immer schon gezogen. Und dann hatte ich ganz oft so eine Rebellion. Ich will da auch gar nicht dazugehören. Lass die mal machen. Ich zeig denen, ich bin besser mit dem, wie ich bin. Das war so meine Reaktion da drauf. Und das hat mich lange Zeit dazu geführt, mich auch so abzulösen von Männlichkeit, von meiner eigenen Männlichkeit und vor allen Dingen zu Männerverbindungen, Männerfreundschaften, Männerbeziehungen und so. Also es ist ein sehr spannendes Muster, was sich lange gezogen hat, so in meinem Leben.
Ja. Ist total spannend, dass du das sagst, weil du gerade gesagt hast, ja, ich habe eher so den Kontakt zu den Mädels gesucht, weil das war dann irgendwie von Gesprächen und es war gleich tiefer, es war eine andere Ebene irgendwie. Und das, was ich auch beobachte, dass unter Frauen oft, also natürlich nicht immer, aber oft die Frauenfreundschaften einfach tiefer sind in dem ersten Moment.
Ja.
Und wie heilsam und wunderschön aber eben auch diese Männerfreundschaften sind.
Ja.
Und da hast du ja auch eine krasse Reise hinter dir. Ich meine, du hast auch ein Männerretreat und so schon geleitet. Und was da passiert, ist, glaube ich, weil ganz viele hören, also ganz viele Frauen hören den Podcast.
Ja.
Natürlich auch ein paar Männer, ja.
Ja.
Bin ich sehr stolz drauf.
Hoffentlich jetzt mehr noch.
Noch mehr Männer. Aber wie ist es denn aus, also vielleicht für uns Frauen auch vom Verständnis, wie entwickelt sich so eine Männerverbindung und braucht jeder Mann eigentlich so eine Männerverbindung zu anderen Männern?
Definitiv, glaube ich, sehr. Ich habe mich 35 Jahre sehr erfolgreich dagegen gewehrt, aber ich hatte Männerverbindung, ich habe auch Männerfreundschaften, aber das wirklich zuzulassen. Ich habe vor ein paar Tagen selber einen Podcast aufgenommen mit Chris Huwald, das ist ein Männercoach und wir haben eine Stunde über Männlichkeit philosophiert, das war sehr schön und er sagte, Frauen haben ihre Themen, wo wir Männer nicht verstehen können. Und was Frauen, also verstehen im Sinne nicht von kognitiv verstehen, sondern von Nachempfinden im Körper spüren.
Ja.
Und so gibt es natürlich auch Themen, die du noch so sehr erklären kannst und so, die kann eine Frau per se einfach von der Energie nicht nachempfinden. Und er sagte, diesen Druck, den Frauen haben andere Formen von Druck, den Druck, den Männer spüren in der Gesellschaft, im Alltag, den können nur Männer nachempfinden. Und das ist vor allen Dingen ein Druck, wo Männer Schwierigkeiten haben, den zu zeigen oder den auch auszusprechen oder so, weil du dann sehr schnell als verletzlich oder als schwach irgendwo auf der Strecke bleibst. So. Und dich in dieser Schwäche mit Männern zu verbinden, ist, glaube ich, eine der heilsamsten Konstellationen, die ein Mann finden kann in seinem Leben.
Bevor wir drauf kommen, wie das denn geht, diese Verbindung zuzulassen und was das natürlich dann auch bedeutet und vielleicht auch für eine Konsequenz hat, würde uns Frauen natürlich interessieren.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Was ist das denn für ein Druck?
Ja.
Erzähl mal, was ist das denn für ein Druck?
Ich glaube, zum einen ist es zum Beispiel ein Druck, dass wir aufgrund unserer Geschichte und der Generation vor uns gar nicht beigebracht bekommen haben, was wahre Männlichkeit wirklich ist. Ja, so viel Falsche. Heute wird so oft dieses toxische Männlichkeit benutzt. Aber ich sage es jetzt mal so eher in Falsche. Chris hat von unbewusster Männlichkeit gesprochen. Also dieses, ne, ich muss da sein, ich muss stark sein, ich muss für die Familie da sein, ich muss etwas erreichen, ich muss etwas sein, ich muss Sicherheit sorgen und so weiter. Das sind viele Aspekte, die auch in der natürlichen Männlichkeit drin sind, aber eben falsch assoziiert, sag ich mal. So, und was bleibt auf der Strecke? Auf der Strecke bleibt, wer bin ich denn eigentlich darunter noch?
Mhm.
Wer bin ich dahinter? Und dann haben wir diesen Druck auch, dass wir niemanden finden, wem wir uns öffnen können. So, und dann suchen wir uns halt manchmal Partnerschaften, speziell Partnerinnen, wo wir das Gefühl haben, ah, hier kann ich mich öffnen, hier ist ein Safe Space. So, dann öffne ich mich, aber es kommt eigentlich nicht das zurück, was wir in dem Moment brauchen. Und dann entsteht so eine Unzufriedenheit, dann wird gemeckert und dann wird, wie auch immer, ja, und dann entstehen so Disbalancen. Es gibt's andersrum auch, aber es ist spezieller und natürlich gibt's auch Mann-Mann-Beziehungen und so weiter. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, glaube ich, der sehr, sehr krass ist. Immer noch. Und ich glaube auch, dass unsere Welt auch an der Stelle steht, weil wir viel noch von dieser alten, unbewussten Männlichkeit in unseren Strukturen verankert haben.
Ja. Wenn ich jetzt Mann bin und hier zuhöre oder eine Frau bin und sage, muss ich meinen Mann schicken?
Ja.
Wie, wie kann ich mich öffnen dieser, also A, wo finde ich ja. so jemanden und wie kann ich mich öffnen, was braucht es dafür und was ist vielleicht auch, ich will nicht sagen der Preis dafür, aber natürlich irgendwie auch trotz allem ja eine Konsequenz daraus.
Ja, unterschiedliche Konstellationen. Also in der Partnerschaft ist, glaube ich, erstmal nur wichtig, darüber zu sprechen, zu kommunizieren und Verständnis für den anderen zu haben und zu wissen, es hat alles nichts mit mir zu tun. Da passieren, glaube ich, die meisten Brüche, die meisten Missverständnisse, die meisten Streitigkeiten, dass der Partner das triggert oder das rausholt, aber eigentlich gar nicht die Person ist, um die es geht, sondern es geht um zum Beispiel meine verletzte Männlichkeit oder meine nicht gelebte Männlichkeit. Dann sagt die Frau, ja, aber ich wünsche mir mal so ein bisschen mehr Rückgrat und so. Ja, aber um das zu lernen, brauche ich erstmal das Verständnis, und zwar nicht von meiner Frau, sondern von mir selbst und von einer männlichen Energie. Ja, das ist mir ganz schön schwer gefallen, aber ich muss mir das alleine beibringen. Da war niemand. Ja. Viele von uns sind ohne einen gesunden Vater, also gesund im Sinne von eine gesunde Vaterfigur aufgewachsen, Mann wie Frau. Ja, und das zum Beispiel, wo finde ich das? Ich glaube, das ist schon der Anfang. Das ist eine innere Arbeit. Das ist ein inneres Damitsein, ein inneres, ich bin im Mitgefühl mit mir, ich lasse das zu. Und dann auch anzufangen, das zu zeigen, darüber zu sprechen, und dann werden automatisch Menschen hellhörig, so, ja. Und es, also seitdem ich das so bewusst mache, ich musste gar nicht in Männerräume gehen, ich musste auch nicht zum Männerretreat gehen. Mhm. Es sind einfach Verbindungen in mein Leben gekommen, die. Ich meine, ich bin dann anders damit umgegangen. Früher bin ich distanziert damit umgegangen. Heute sage ich, okay, gut, lass mal. Hey, weißt du, was das gerade mit mir macht? Ich merke gerade, ey, das, sowas hatte ich noch nie. Ich wollte das nur einmal teilen. Wie geht's dir damit? Ja, also, ja.
Dann braucht es aber schon auch, also zum einen Mut.
Extrem viel Mut.
Ja. Auch Verletzlichkeit.
Ja.
Dass ich das auch zulasse und Dinge auszusprechen, ohne vielleicht auch zu wissen, was damit jetzt passiert.
Ja.
Und damit dann auch sein zu können.
Ja.
Und
natürlich, weil du gerade gefragt hast, viele Frauen kommen auch zu und sagen, kannst du nicht mal mit meinem Mann und so, kannst du da nicht was tun und ja, so, kann ich den irgendwie schicken und so weiter. So, ja, ich so, ja. Ja, das Ding ist halt, ist schwierig, ne, als Frau jemanden zu schicken, speziell den Partner, Einladungen aussprechen, da sein, selber teilen, wie fühlst du dich damit? Und es geht natürlich ja nicht immer nur einseitig um eine Person, sondern immer um beide Personen, aber ja. Ich glaube, das ist erstmal so, können wir auch ganz tief reingehen, aber.
Ja. Ja. Wir machen vielleicht auch nochmal.
Wir
fangen jetzt
mal.
Erstmal an.
Ja, genau.
Cool. Ja. Gibt es irgendeine, also mal jetzt weg von der Männlichkeit und von der Beziehung und so. Du hast ja echt eine krasse Reise irgendwie, finde ich, hinter dir.
Mhm.
Also du hast gerade erzählt, jugendlich, da, einfach teilweise nicht dazugehören wollen, sich da auch ein bisschen rausnehmen, dann vielleicht auch trotzdem die Traurigkeit darüber nicht dazu zu gehören. Ja. Und dann anzufangen, deinen Weg da in all dem zu finden, wer bist du, wer ist Christian eigentlich wirklich? Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, boah, das war wie so ein Durchbruch oder wie so ein, das hättest du eigentlich heutzutage quasi gerne auf Social Media geteilt?
Ja.
Du denkst so, ja, das war so ein richtiger Knackpunkt, vielleicht gar nicht als, was weißt du, in irgendeinem Seminarkontext, sondern ja, wirklich in deinem Leben als tiefgehende, einschneidende Erfahrung,
mhm,
die ja richtig was mit dir gemacht hat.
Also, wenn ich so auf mein Leben gucke, ist es tatsächlich so, ich gab es nie, also bis auf ein paar, erzähle ich gleich auch gerne drüber, nie diese Knallpunkte. So, bei mir ist es eher wirklich so ein immer noch ein Strittchen mehr und ein schleichender Prozess und ja, so weiter. Und natürlich habe ich viele Durchbruchsmomente auch in diesen Gruppen gehabt. Ja, speziell vor 3, 4 Jahren in Brasilien, wo ich einfach dann mit einer Männergruppe zusammengewürfelt wurde und mich diesem Thema völlig unvorbereitet gegenüber gesehen habe, wo ich davor im Raum eher immer noch in diesem, so, ich zeige euch jetzt mal, wer der cleverste und der weiteste ist, und habe gar nicht gemerkt, wie ich eigentlich gegen diesen ganzen Raum kämpfe in meinem Ausdruck. Es ging auch um emotionalen und körperlichen Ausdruck. Und dann so gemerkt, ah, warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich das mal umdrehe und mal frage, was ist denn eigentlich deine Geschichte? wie stehst du zur Männlichkeit? Und dann gelernt habe, so, wir können uns einfach miteinander verbinden und gemeinsam für etwas kämpfen oder für etwas sein oder gemeinsam in eine Richtung gehen. Persönlich für mich natürlich die beiden Geburten meiner Kinder, unserer Kinder, speziell natürlich das erste Kind, was bei uns auch sehr wild war. Der Jonathan ist 10 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Ich war damals gar nicht zu Hause. Es war ein Notkaiserschnitt. Ich war in den Vereinigten Staaten. Ich habe damals noch als Flugbegleiter gearbeitet. Neben all den ganzen Sachen und viele Sachen parallel gemacht. Und ich habe mich natürlich da schon in dieser Vorbereitung mit der Frage auseinandergesetzt, wie will ich als Vater sein? Und für mich war so dieses, ich will da sein, immer extrem klar. Ich will da sein. Mein Vater war da, aber auch viel nicht da. Sehr viel nicht da. Und was ich ihm heute überhaupt nicht zum Vorwurf mache, das war einfach auch die Zeit. Für mich war nur klar, ich will halt irgendwie, wenn mein Kind was braucht oder mich braucht, will ich da sein. Und dann diesen Moment zu haben, eigentlich beim wichtigsten Moment des Lebens, der Geburt, nicht dabei zu sein, das war sehr krass und sehr einschneidend. Also für mich auch ein Moment, der mich viele Jahre auch heute noch beschäftigt. Nicht, weil ich im Unfrieden über mich bin, weil wir hätten alle nichts anderes machen können. Das Leben hat uns das so gespielt und so serviert. Und ich muss auch sagen, durch diese enge Verbindung, durch diese Seelenverbindung, die ich mit meiner Frau habe, sind wir da extrem schnell in einen Heilungsprozess gekommen, ohne das bewusst zu heilen, einfach nur durch Liebe und Verbindung, ja, und durch Zusammenhalt. Also das war für mich, glaube ich, so der, also emotional, auf jeden Fall der emotionalste Moment in meinem Leben, der mich lange geprägt hat. Und dann fallen mir bestimmt noch andere ein, aber das ist gerade da.
Ja, also ich tatsächlich weiß noch, du hast es vor vielen Jahren mal geteilt. Und da hast du quasi auch erzählt, dass du im Flugzeug warst, ich glaube nach New York damals, ja, ne? Und du bist ausgestiegen und deine Schwiegermutter hatte dich zigmal angerufen und die ruft dich nie an. Ja, und also allein den Moment stelle ich mir natürlich schon krass vor, dass du...
Das ist auch spannend, was bei diesem Moment, du weißt dann ja noch, du kannst dich ja nie eine Minute erinnern. Ne? Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich an der Einreise stand, wie ich den Pass rausgegeben habe, wie ich meinen Koffer vom Band geholt habe, wie ich in den Kubus eingestiegen bin, das Handy aufmache, die Nachricht sehe, unruhig werde, im Hotel ankomme, auf die rote Couch mich setze, meine Schwiegermutter versuche anzurufen, sie nicht erreiche, dann versuche meine Frau anzurufen, die hat ihr Handy aus. Also das war einfach Horror, ja. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe meine Schwiegermutter dann erreicht und dann hat sie gesagt, Christian, das Kind ist auf die Welt gekommen. Das war sehr krass. Dann ging es weiter, dann hat die Crew sich um mich gekümmert, der Kapitän kam zu mir und also du fliegst jetzt direkt wieder nach Hause. Beide am Heulen hier, super. Ja. Das war doch dein Ziel von dem Podcast.
Ja, am Cut halt, ne? Also, es ist einfach so ein prägender Moment in deinem Leben.
Ja, also. Total. Und dann bin ich noch Sushi holen gegangen, ich musste da irgendwas essen, dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Ich habe damals Tobi direkt angerufen, der für mich da war, so einer meiner engsten Freundschaften eigentlich über 20 Jahre jetzt, ja. Das ist auch spannend, das ist zum Beispiel ein Kontakt, wir hören uns gar nicht so mega oft, aber wenn wir uns hören, sind wir immer bedingungslos füreinander da. Ja. Und das gilt für uns ja auch, für unsere Verbindung. Und ich glaube, dass das einfach so wertvoll ist fürs Leben und dass du das auch irgendwie brauchst, um solche Momente zu heilen. Jetzt gibt es so viele Menschen da draußen, die auch solche Sachen erleben und das Gefühl haben, alleine zu sein. Total. Und da habe ich so viel Mitgefühl für. Ja. Und deswegen, glaube ich, liebe ich auch diese Arbeit und diese Räume, weil das halt Räume sind, wo du solche Verbindungen auch finden kannst und eingehen kannst und die halten. Das sehen wir ja einige fürs Leben halt einfach.
Also tatsächlich gestern, wir hatten ja gestern die Tourauftakt in Stuttgart.
War großartig.
Und mich hat beim Abbau, als wir abgebaut haben, tatsächlich mein Schwiegervater gefragt, warum wir so eine krasse Verbindung untereinander haben und dass ich das für ihn jetzt von außen, in Anführungszeichen, dass das für ihn aussieht wie Familie.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, ja, auf Seminaren findet man solche Verbindungen und so.
Ja, nicht auf allen.
Nicht auf allen.
Auf unserem.
Ja. Das stimmt. Aber, Genau, aber warum auf unseren? Und warum haben wir jetzt die, also wir kennen uns jetzt seit knapp 10 Jahren, also vor allem auch Matthias, du und ich sind ja auch eine, also haben ja auch eine krasse Verbindung, wir drei so. Und also ich habe eine Theorie, mich würde
Ja.
natürlich deine interessieren.
Ja.
Also meine Theorie ist halt, weil wir uns in unfassbar vielen Momenten ganz ehrlich und offen gezeigt
Ja.
haben und verletzlich gezeigt haben. Und ich weiß nicht, wie oft wir gemeinsam geweint haben, verzweifelt waren, gelacht haben und eben all diese Momente geteilt haben und füreinander da waren. Und da brauchst du natürlich auch den Mut, in dem Moment, wo auch was ist,
Ja.
ehrlich zu teilen, was ist. Und ich glaube, das ist ja auch mit einer deiner Schlüssel zu sagen, dieses ehrliche, wirkliche Teilen.
Ja.
Das ist halt, was unglaublich Verbindung schafft. Und das ist auch nichts, das machst du nicht einmal, sondern das wächst
Das
halt über Jahre.
kontinuierlicher Prozess.
Genau. Und da würde mich deine Sichtweise einfach auch nochmal drauf interessieren, weil ich auch feststelle, dass die Menschen einfach gerade auch im Zeitalter von KI und alles wird noch schneller und wir werden irgendwie als Menschen gefühlt noch weniger gebraucht, noch weniger gesehen. Ja, was braucht es irgendwie gerade? Weil die
Ja.
Menschen so sehr nach Verbindung und Nähe suchen, aus meiner Perspektive.
Ja, ich fange ein bisschen vorne an.
Ja.
Ich liebe äußerlichen Erfolg.
Ja.
Also ich liebe, ja, ich weiß, ja, ich finde es total
Ja.
toll, Dinge zu erreichen, Dinge leisten zu können finanziell.
Ja.
Ich mag es, irgendwo anzukommen, ja, wo du merkst, oh, jetzt habe ich was geschafft und guckst zurück, so, oh, krass, wie bin ich hier hingekommen, mega. So, ja. Was ich aber immer vorziehen würde tatsächlich, ist ein Raum, wo Menschen sich begegnen und echt sind und spannenderweise ich Teil davon bin. Das ist auch einer meiner, wie soll ich sagen, es hat sich so ergeben, das habe ich nie wirklich entschieden. Heute sage ich, ich entscheide das jedes Mal bewusst. Wenn ich ein Seminar mache oder so eine Gruppe, da möchte ich nicht der Guru sein, auch wenn ich es vielleicht manchmal bin, weil ich einfach den Raum halte oder wie auch immer. Guru heißt übrigens nur Lehrer, das durfte ich auch dann lernen irgendwann, weil,
Ja.
so ein komisches, ich, I'm
Ja.
not your Guru, hat
Ja.
Tony Robbins schon gesagt, anyway. Ja, ich will Teil davon sein, so, ja. Und das, glaube ich, das macht diese Räume so besonders für uns alle. Und noch dazu möchte ich sagen, wir haben ja vor 7, 8 Jahren angefangen, diese Räume zu machen. Da gehören so viele Menschen dazu, die mit uns die Reise gegangen sind. Das ganze Team, was es aufgebaut hat, Layana mit
Ja.
dabei und viele, viele andere, die alle mit der gleichen Haltung diese Arbeit machen.
Ja.
Seit so vielen Jahren und teilweise, ja, auch so viele Einschnitte machen oder Dinge akzeptieren. Es ist auch nicht immer so eine einfache Arbeit, auch
Ja.
das Drumherum und das Organisieren, Menschen dafür zu öffnen und dahin zu gehen. Und ich glaube, weil du gerade auf den Zeitgeist so ein bisschen anspringst, wir sind immer noch ein bisschen im Pionierzeitalter, was die Arbeit angeht, aber es wird immer offensichtlicher, dass die Systeme nicht mehr standhalten können, die alten, und es eine Erneuerung gibt, und Menschen gerade immer mehr auf die Suche gehen nach Echtheit und auch nach Lösungen und Antworten. Viele werden krank im Moment,
Ja.
psychisch krank, Therapien können das nicht mehr halten, das System kann es nicht halten, unser Gesundheitssystem ist überlastet und noch dazu kommt, dass viele ihren Job nicht mehr so ausführen, wie er noch war. In den nächsten 2, 3, 4 Jahren werden noch viel, viel, viel mehr Menschen ihre Jobs nicht mehr so ausführen, wie sie waren, weil alles, nicht alles, aber viele Bereiche die künstliche Intelligenz übernimmt. Das heißt, Menschen bekommen mehr Zeit, sich tiefgehende Fragen zu stellen. Ja, also ich glaube, wir sind noch
Ja.
davor, bevor es überhaupt groß wird, diese ganze Thematik.
Ja.
Und deswegen, du hast es gerade so schön gesagt, Verbindung ist das, was nachher übrig bleibt. Und ich glaube, wenn du es aus einer höheren Perspektive betrachtest, ist das auch die Chance. Wir sind gerade aufgerufen vom Hören, wie auch immer du das definierst, wieder als Menschen zusammenzukommen. Und das passiert alle, weiß ich nicht, paar hundert Jahre, paar tausend Jahre vielleicht. Und wir sind in einem extremen Bewusstseinsshift auf der Erde, Globalisierung, Informationszeitalter, künstliche Intelligenz. Wir sind alle miteinander verbunden. Das ist auch was Besonderes. Das ist auch was Schönes da drin,
Ja.
was uns vor Augen hält, so krass, wir sind echt alle miteinander verbunden und sind jetzt sogar irgendwie sogar physisch so, ja. Und jetzt ist aber der Punkt, wir müssen unsere Hausaufgaben jetzt machen.
Ja.
Sonst kann das halt auch shiften. Und diese extremen Bewegungen sehen wir ja auch auf der Welt. Ne? Ja. Auf der einen Seite brutale Kriege und Auseinandersetzungen, auf der anderen Seite wunderschöne Räume und Verbindungen. Also diese Extreme sind heftig.
Ja, absolut. Du hast gerade gesagt, dass Menschen mehr Zeit kriegen, um sich dann tiefgehende Fragen zu stellen.
Ja, vielleicht nicht um sich, aber zwangsläufig werden sie das tun. Ja.
Genau, und dass es auch eine Chance ist. Ne? Und da ist, wie du gerade auch gesagt hast, diese Polarität aber auch drin. Die einen werden sich tiefgehende Fragen stellen und die anderen werden sich ablenken, um sich keine tiefgehenden Fragen stellen zu müssen.
Und ich sage es auch mal ganz hart und ganz krass. Ich denke, jede Firma, die irgendwie mit Alkohol handelt, in den nächsten Jahren wird Plus machen.
Ja.
Weil viele nicht damit, und das ist vielleicht ein bisschen krass ausgesprochen, aber das ist ja uncut hier. Das
ist uncut,
ja. weil viele mit diesem Druck wiederum, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Oh mein Gott, wer bin ich? Ja. Habe ich nie gelernt. Ich war immer nur, ich habe meine Lücken gefüllt, so gut wie es ging, damit ich ja nicht diese Leere fühlen muss, die viele haben. Und das Einfachste ist da halt eben, die Leere zu betäuben, mit was auch immer. Es kann mit Arbeit sein, mit Substanzen, I don't know. Und deswegen müssen wir einfach unsere Arbeit machen, vor allen Dingen für unsere Kids.
Ja.
Die Kinder gucken. Die Kinder gucken ganz genau, was gerade passiert.
Ja.
Das ist richtig krass.
Ja, jetzt bist du ja auch Vater.
Ja, ich sehe das.
Ja. Und du hast gestern geteilt in Stuttgart, dass, warum du diese Arbeit halt auch machst, ist für deine Kinder.
Mhm.
Und ich meine, das ist die Generation, die halt nachkommt. Ne? Und ich habe irgendwo einen Satz gelesen, so, und der muss so nicht stimmen. Und ich meine den auch nicht unbedingt wörtlich, aber wenn du dir deine Dämonen nicht anschaust, erziehen die Dämonen deine Kinder.
Mhm.
Und ich habe den gelesen, fand den ziemlich krass tatsächlich.
Das ist heftig.
Unfassbar wahr.
Ja.
Und mit Dämonen meine ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche Wesen oder, ne, sondern einfach diese Unbewusstheit in uns. Und natürlich werden wir Fehler machen in der Erziehung, aber auch da, oder in der Erziehung mag ich auch nicht so gern, in der Beziehung mit unseren Kindern. Wie machst du das für dich? Wie hat sich das in den letzten Jahren auch für dich verändert, vom bewussten Umgang mit deinen Kindern? Worauf legst du Wert?
Ganz kurz zu den Dämonen was sagen.
Ja, sag es.
Das ist alles gut. Das klingt manchmal so ein bisschen esoterisch oder
spirituell,
ne?
Ja.
Und als ob da, ne? Und da gibt es so viel, was man auch entdecken kann in dieser Welt. Was ich für mich gelernt habe, ist, es gibt für mich etwas zu denjenigen, die zuhören, die sich mit Spiritualität schon auseinandergesetzt haben. Sowas wie eine spirituelle Reife in uns, so der spirituelle Weg. Und es gibt sowas wie eine emotionale Reife in uns. Und manchmal, und ich glaube, dass als Mensch es sehr schwer ist, wenn du so in deinem Muster hast, Dinge wegzupacken, wegzudrücken, nicht anzugucken, diese emotionale Reife zu erreichen. Für viele ist es dann der leichtere Weg, sich erstmal auf die spirituelle Reife zu konzentrieren. Sondern fangen, und das haben wir in den letzten Jahren viel erlebt und erleben wir immer noch, dass viele in diese spirituellen Strömungen reingehen und wundervolle Entdeckungen machen.
Ne?
Ja, es ist großartig. Nur, wenn du nur in dieser Richtung, in diesen Räumen bist, in diesen Räumen bleibst, gewinnst du nicht weiter Kontakt zu dir selbst. Weil du kannst diesen Kontakt zu dir selbst nur gewinnen, wenn du auch die emotionale Reife erreichst. Und ich glaube, dass wir unsere Hausaufgaben vor allen Dingen daran machen müssen. Das heißt, unsere Emotionen zu spüren, zu fühlen, was haben wir weggepackt, was kommt hoch. Weil du kannst noch so eine hohe Form an spiritueller Reife erreichen. Das Leben erwischt dich, ein wichtiger Mensch in deinem Leben geht, etwas passiert mit dir gesundheitlich und du wirst so brutal an deine Menschlichkeit erinnert.
Ja.
Und dann kommt es darauf an, wie hast du dich mit deinen Emotionen auseinandergesetzt.
Ja.
Und wenn das klar ist und du dann eine spirituelle Reife erreichst oder die du dazu packst, dann bist du in Bliss und in Segen und was auch immer. Ja? Das will ich am Anfang noch dazu sagen. Und vielleicht passt es auch ganz gut zu dem, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Ich will ihnen vor allen Dingen helfen dabei, das ist eigentlich das Wichtigste für mich, in ihrem guten Kontakt mit ihren Emotionen zu sein. Mir ist weder wichtig, was die irgendwann in ihrem Leben machen, was die erreichen und so weiter, sondern eher, dass die im guten Kontakt sind mit ihren Gefühlen und Emotionen. Was heißt das? Ja. Denen Räume zu geben, wo sie ausdrücken können, wo sie das einfach fühlen dürfen. Und das ist natürlich nicht immer leicht, weil du als Eltern hast manchmal den Plan in die Richtung und deine Kinder haben den Plan in die Richtung. Und dann, wenn das nicht in die Richtung geht, dann hast du ein Problem manchmal als Eltern, weil du musst ja auch irgendwie um 8 in der Schule sein oder ich weiß es nicht genau. Ja. Und du, das ist ein ständiges im Balance sein zwischen System und das, was du eigentlich fühlst, was richtig ist. Und auch da, viele entscheiden sich gerade zu sagen, okay, dann gehe ich halt raus aus dem System. Ich persönlich für mich, und weiß nicht, was irgendwann kommt, aber fühlt sich das aktuell nicht nach der richtigen Entscheidung an, nur für mich in meinem Leben. Das heißt, ich muss eine Balance finden für mich selbst zwischen oder in dem System mich selbst zu führen, in meiner Freiheit und in meiner Wahrheit und dem, was ich in mir entdecke, was war es. Und da darf ich auch meine Kinder halt irgendwie drin führen. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, dass unsere Kinder hier zur Schule gehen, ja, auch wenn es eine alternative Schulform ist. Und jetzt dürfen wir, die Schule fängt halt um 8 an.
Ja.
Ja, und unsere Kinder sind müde morgens.
Hast du ein konkretes Beispiel,
wie das
morgens manchmal ist?
Genau. Und wir müssen unsere Kinder zwischen kurz nach 6 und 6:30 aus dem Bett holen. Und dann sind die müde, weil die abends dann nicht ins Bett kommen. Ja? Abends sind die nicht mehr müde, wenn die den ganzen Tag gemacht haben, logischerweise. Ja? Und dann lesen die noch oder was auch immer, ja, wollen noch irgendwas hören und so. Aber klar, dann morgens, wenn ich die Kinder weg, denke ich mir, was mache ich hier? Also das ist, eigentlich müssten die schlafen. Das ist der natürliche Biorhythmus, ja. Und dann bringe ich die zur Schule und die kommen freudestrahlend aus der Schule, weil sie wieder den halben Nachmittag da in den Büschen waren und so. Es ist eine Waldorfschule und wieder gelernt haben, wie die Zahlen funktionieren, aber nicht stupide, sondern halt spielerisch und sind happy. Und dann denke ich so, ja, aber es lohnt sich halt irgendwie dann doch. Und so, es ist immer so ein Balanceakt und Schule ist ja nur ein Thema. Also es geht Freundschaften und wo lässt du deine Kinder hin? Ja, mein Sohn ist 10 Jahre alt jetzt. Der will jetzt nicht mehr nur zu Hause sein, sondern der will auch sich mit Freunden treffen und so. Und dann fängt das an. Ne? Welchen Background haben die Eltern der Freunde und so? Und
Background-Check.
So, oh Gott, ja, okay, gut, ja, wenn du da unbedingt hin willst, gut, aber ist eine Stunde auch okay?
So, ja. Ich muss dich lassen, übernachten, abholen.
Übernachten muss es sein. Also,
ja,
es ist jetzt nicht irgendwie dramatisch oder irgendwie irgendwas Schlimmes da bei uns. So, ja. Aber es sind manchmal einfach Gedanken, so, ne? Die da dazugehören. Und vor allen Dingen mit dem Wissen, dass manchmal nur ein Erlebnis, ein Satz, ein falscher Moment so tiefe Kerben schlagen kann. Aber es geht gar nicht darum, das habe ich mal gelernt von Gabor Maté zum Thema Trauma. Trauma ist nicht das, was passiert. Und Trauma ist, wie du damit umgehst, mit dem, was passiert ist. Und wenn du jetzt deinen Kindern hilfst, dabei damit umzugehen, dem, was passiert ist, federst du, ich weiß es nicht, 80-90% von den Langzeitfolgen ab. Und natürlich kommt es auf die Heftigkeit drauf an. Ja. Ja. Aber mal so ein Satz, der rausrutscht, ich habe das gestern auch geteilt, ja, als ich zu meiner Tochter gesagt habe, du nervst mich, und sie dann in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, Papa, das tut mir weh, wenn du das sagst. Da ist so, ey, krass, ich habe angefangen zu weinen, habe gesagt, das tut mir leid. Und krass, du, das so krass, wie meine Eltern mit mir waren und speziell meine Mutter, die Tag und Nacht mit uns verbracht hat und uns wirklich geholfen hat, das schon ganz früh zu lernen, das hätte ich trotzdem als 6-Jähriger nicht gesagt.
Ja.
War einfach eine andere Zeit. Ja. Und da bin ich auch stolz drauf. Also das möchte ich auch vorleben, auch für die Eltern da draußen.
Ja. Und vielleicht ist es auch genau das, was du jetzt gerade sagst, dass Kinder äußern können, wie sie sich fühlen, was sie gerade brauchen. Und es ist schon beeindruckend, dass wenn man da als Erwachsener halt selber weiß, wie fühle ich mich gerade? Was brauche ich gerade? Das ist halt der Anfang.
Ja.
Und wenn wir das vorleben, es macht halt das Leben auch viel leichter und sie finden viel besser zu sich.
Ja.
Und
Kinder beobachten, ne? Children see, children do. Die, meine Frau und ich, wir weinen vor den Kindern.
Ja.
Ja, wir sagen den Kindern auch, wir brauchen gerade mal einen Raum für uns, damit die lernen, dass Mama und Papa auch mal Zeit für sich oder einen Raum für sich brauchen. Ist nicht immer einfach, ja. Also muss auch kreativ sein und Lösungen finden manchmal, weil wir halt einfach auch unsere Themen miteinander oder jeder für sich hat. Ja, weil das Kinder lernen, das gehört zum Leben dazu. Ja, also das nicht, dass es so ausgeklammert wird. so vom Leben. Ich glaube, dieses Vorleben ist ja. Und das wissen wir alle, das ist, und wir wissen aber manchmal nicht, wie das geht halt, ne? Oder überfordere ich jetzt mein Kind, wenn ich vor meinem Kind weine, als Vater, der das Familienrückgrat ist oder so. Schon auch viele Gedanken darüber gemacht, ja, weil und ich will mich auch nicht von meinen Kindern trösten lassen. Dann schwenkt das schnell in die andere Richtung. Ja. Wie oft höre ich Geschichten im Seminarraum, wo Menschen erzählen, ich musste für meine Mama da sein, weil mein Papa war so früh weg. Oder ich musste meinem Vater helfen, weil der hat sich schwach gefühlt oder was auch immer so. Ja. Ja. Vergiss es auf jeden Fall, alles 100% richtig machen zu wollen.
Ja, das stimmt.
An all die Perfektionisten da draußen.
Viel Mitgefühl mit uns selber.
Ja, ja, genau.
Ja, puh. Da sind wir jetzt ganz schön rumgekommen.
Ja.
Also ich könnte ja stundenlang mit sprechen.
Ist schön, ja, sehr schön.
Ich würde auch noch total viel interessieren. Also eigentlich ist der Podcast immer ziemlich kurz.
Ja, so wie dieser jetzt. Hier.
Genau. Die, aber mit dir geht kurz nicht, weil
nein,
da ist einfach auch zu viel drin und wäre schade drum.
Ja.
Sitzt du jetzt auch nicht so oft bei mir hier auf dem Boden.
Das stimmt, ja. Aber es ist schön hier. Ich fühle mich sehr wohl.
Ja.
Lebt hier ja ganz toll.
Ja, Christian, vielen lieben Dank für deine Zeit, für all das Teilen, was du machst, wer du bist und womit du auch strugglest. Ich finde, das ist halt super wertvoll, weil man oft dich auch so ein bisschen, also viele, glaube ich, dich auch so ein bisschen auf den Thron setzen.
Mhm.
Zu Recht, ja.
Es gibt einen Anteil, der mag das. Und es gibt einen ganz großen Anteil, der mag das auch gar nicht. Also es ist,
ja. Ich glaube, der Thron ist vielleicht einfach, also auch nur eine Metapher für deine Erfahrung, deine Wahrnehmung. Und deine Fähigkeit, Menschen eben diesen Weg zu zeigen. Und ich wünsche mir, dass ganz viele einfach dich auch als Mensch noch mehr kennenlernen, was für ein großartiger, warmherziger, fantastischer Mensch du bist. Und ja, ich hoffe, die Folge hat ein bisschen dabei geholfen. Ja, also guckt mal bei Christian vorbei. Wenn jetzt Menschen sagen, für Christian, da möchte ich jetzt schon ein bisschen mehr wissen. Wie können die denn mit dir in Kontakt gehen?
Instagram, immer Instagram.
Instagram.
So, ja, wir sind, ja,
Website auch dazu.
Ja,
da können
genau,
wir mal gucken, was macht denn der da so?
Ja, genau. Ja, ich möchte einfach dir auch Danke sagen. Du machst so eine wundervolle Arbeit, auch schon seit so vielen Jahren. Und speziell jetzt auch hier im Podcast, das alles nach draußen zu bringen. Und auch da sind wir uns, glaube ich, relativ sehr ähnlich mit dem, uns auch von der Seite zu zeigen, die auch manchmal einfach, wo wir uns vielleicht selber zurücknehmen und so dieses, es geht ja um die Menschen, gerade wenn du so eine Arbeit machst, geht gar nicht so viel um mich und so, aber dass es manchmal einfach wertvoll ist, auch ein bisschen was über sich zu sagen und Anknüpfungspunkte zu finden. Und ich finde dein Format hier großartig.
Ja.
Jeden beglückwünschen, der hier den Weg in den Podcast gefunden hat. Ist mal einer, der sich lohnt anzuhören.
Ja, das stimmt.
Jede Folge.
Tatsächlich, ich habe ja lange gehadert, ne?
Ja,
mit
weiß ich.
Podcast, echt lang.
Du hattest doch schon mal einen.
Ich hatte auch schon mal einen 2018, ja, müsst doch nicht mehr rein.
2018.
Das ist richtig lang her.
Da kannten wir uns auch schon.
Ja, da kannten wir uns auch schon, haben wir auch schon Interviews gemacht.
Ja.
Und da, also da sahen wir noch anders aus.
Du warst in meinem Podcast auch so um 2018 rum, eine der ersten, die, ne? Und dann saß
da wir geschwitzt in so einem Büro.
Ach Gott, war das.
Hatten wir die Ventilator.
Ihr müsstest sogar noch irgendein, der ist bestimmt auch online.
Der ist auf Christian Gärtners YouTube-Kanal bestimmt.
Ehrlich?
Sehr witzig.
Okay, gut.
Also wenn ihr uns da mal angucken wollt, das
mal. Google ich dann nachher mal. Da könnt ihr uns mal sehen im 8 Jahre vorher.
Krass. Und ich will noch einen Satz.
Bisschen was verändern.
Ja, ich will noch einen Satz dazu sagen, dass du gesagt hast, dass es uns ganz viel darum geht, dass es irgendwie nicht um uns geht. Und ein sehr guter Freund, der Steffen Kirchner, hat mal zu mir gesagt, das ehrt uns sehr. Und wenn wir das nicht brauchen, ist das super. Diesen Markenaufbau und diese Sichtbarkeit und so weiter. Aber die Menschen brauchen es.
Wir müssen rausgehen damit.
Ja.
Und das ist auch wichtig für jeden, der hier zuhört und irgendwie spürt, so, ich möchte diese Reise machen, ich habe so viel Sehnsucht in mir und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, und das hat sich gerade in den letzten Jahren für mich auch rauskristallisiert, auch wenn du spürst, so, ich möchte auch irgendwie, ich möchte, dass da draußen sich was verändert und ich spüre, ich will was tun. Meine, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, können wir nochmal irgendwann machen, meine größte Passion ist, Menschen in die Wirksamkeit zu bringen. Ne?
Ja.
Inzwischen diese Arbeit zu machen, das ist so, das kann ich gut, das mache ich super gerne und so. Menschen zu befähigen oder sie dabei zu unterstützen, in die Wirksamkeit zu kommen, das hat ganz viel damit zu tun, eben auch dieses Kleinmachen, dieses Zurücknehmen, dieses, wer bin ich schon, lieber einmal drüber sein und zu viel sein,
ja,
als einmal drunter und zu wenig sein.
Ja.
Also,
es ist auch nicht mehr die Zeit, sein Licht unter den Schatten
nein,
zu stellen.
Nein, wir dürfen rausgehen jetzt. Und, ja. Und übrigens, egal mit was.
Ja, ja, absolut.
Hast du gerade ein Business, geh damit raus. Scheiterst du, egal, machst das Nächste. So, ja, also raus mit dir, sozusagen.
Ja. Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr. Und wenn du sagst, ah ja, da konnte ich jetzt einiges mitnehmen und bei dem Christian gucke ich vorbei, packe ich dir alles unten in die Shownotes rein. Und wenn du sagst, okay, das hat mich jetzt angesprochen und hast den Podcast noch nicht abonniert.
Das gibt's nicht.
Das
sofort.
Gibt's bestimmt.
Sofort.
Deshalb sofort abonnieren, gerne bewerten. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Leb dein Leben schön uncut und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.